David.
Hallo Robert.
Na?
Ich struggle hier mit dem Mikrofon ein bisschen, das ist so tief. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich krieg's aber nicht, wie du siehst. Ich bin technisch zu unbedarft, um das hier richtig einzustellen.
Ja, blieb ja noch die Möglichkeit, dass du von deinem Ross runterkommst.
Ja, okay. Oder ja, ich gehe einfach,
ich
mache einfach so hier die ganze Zeit.
Was haben wir heute? Kino, Podcast, Kino. Weißt du, heute wird alles von Filmen bestimmt.
Wir werden reingesandwiched.
Und nämlich in zwei Filme, die diese Woche relevant sind. Deswegen können wir nur über einen reden. Wir haben gerade Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere geschaut und schauen danach Frankenstein, wenn wir hier raus sind, auf den ich sehr gespannt bin, weil ich mag die Trailer. Freust du dich auf Frankenstein?
Nicht so richtig, muss ich sagen. Ich fand die Trailer bisher so, ich weiß, ich konnte nicht so richtig da einsteigen. Und Guillermo del Toro ist für mich so ein bisschen Hit or Miss geworden.
Ja, was ist ein Miss von dem?
Zum Beispiel Crimson Peak, der Horrorfilm, der sah so schön aus, aber der hat mit mir so wenig gemacht. Und ich bin ja auch nicht der allergrößte Shape of Water Fan. Also ist für mich jetzt nicht der Oscar-Film des damaligen Jahres gewesen. Den fand ich auch okay. Aber ne, Pan's Labyrinth damals, das wäre für mich ein Oscar-Gewinner gewesen.
Gut.
Ich fand jetzt diesen Pinocchio zuletzt auch ziemlich gut.
Aber im Vergleich zur Disneys Version, die dann ziemlich parallel rauskam.
Also ich habe viel Gutes gehört über den Film. Vor allen Dingen habe ich gehört, dass Jacob Elordi als das Monster ziemlich toll sein soll. Also wir gucken mal, was er kann. Sagen es euch dann aber erst nächste Woche. Du hast gerade schon Deliver Me From Nowhere gesagt, der Bruce Springsteen-Film. Und ich hatte dann kurz überlegt, weil das gerade ja wieder großes Thema ist. Ich habe gestern erst ein Video gesehen von einem meiner Lieblings-YouTuber, Patrick Willems, der hatte das Video Are Musical Biopics Good Now? Fragezeichen, weil er schon mal vor Jahren ein Video gemacht hatte, wo er sagte, oh, das ist immer dieselbe Formel. Es gibt ja zum Beispiel diesen einen The Dewey Cox Story, wo John C. Reilly in so einem Film mitspielt, der ist im Grunde wie so eine Parodie auf dieses Genre, weil die irgendwie immer alle nach demselben Prinzip verlaufen. Und nun hatten wir aber so Sachen wie Kneecap, über den wir hier gesprochen haben, wie Better Man mit Robbie Williams. Man hat so das Gefühl, dass sich Musical Biopics ein bisschen verändern. Bei mir kam aber die Frage auf, wie weit geht das eigentlich zurück? Was war das allererste Musical Biopic?
Allererste Musical Biopic?
Mhm, was würdest du vermuten?
Kennt man das?
Nein.
Also,
sag mir einfach die Zeit.
Ich würde sagen, haben die das beim Stummfilm schon versucht?
Das habe ich auch gedacht. Ist das?
Haben die noch nicht versucht?
Haben sie. Ja, ja.
Das heißt, wir sind so vor, wir sind also vor 1925 mal grob. Wir sind so in den 1910ern oder 1900ern.
Na, der Jazzsänger, der ja der erste Tonfilm war oder als erste Langspielfilm, der kam 1927 raus.
Okay.
Und 1927 kamen ja auch noch einige Stummfilme. Und der Film, der allgemein hin als somit der erste gilt, ist Beethoven. Das ist ein deutscher Film, der von Hans Otto Löwenstein gedreht wurde. Der macht im Grunde nichts anderes, als dass da jemand verkleidet als Beethoven dasteht. Kannst du dir auch angucken auf YouTube. Gibt da unter anderem einen Trailer. Und sie machen es einfach ganz clever. Es läuft die ganze Zeit Beethoven-Musik durch. Und dann steht da ein Mann, der dann so mit seinem Zettel und so seiner Feder grübelt und so macht. Und dann schreibt er das so auf. Und das ist quasi das Musical Biopic, wie er seine Texte oder seine Symphonien schreibt.
Überleg mal, einen Film über Beethoven zu machen, 1927.
Ja.
Ist historisch näher dran zwischen Entstehung und Figur, als wenn Edward Berger im Westen nichts Neues macht.
Ja,
krass. Das ist skurril, wenn man sich das so überlegt.
Also es gibt noch einen anderen Film, der häufig genannt wird, der ist ein Jahr früher rausgekommen. Im Jahr 1926 kam Frédéric Chopin aus Frankreich. Der Film gilt aber als verschollen, beziehungsweise teilweise verschollen. Das heißt, den gibt es nicht mehr in der vollen Form, wird aber auch häufig genannt als so einer der ersten. Ich habe auch noch so Sachen gelesen, wo 1908 Filme rausgekommen sind, aber das sind dann keine echten Biopics. Ne? Also da ist dann irgendein Musiker drin, aber es ist nicht diese klassische Formel von hier wird die Genese eines Musikers erzählt und sein Schicksal. Ich habe dann auch gleichzeitig mal geguckt, was ist denn in der Tonfilm-Ära? Also was war der erste Tonfilm? Der erste Tonfilm, hatte ich ja gerade schon gesagt, der Jazzsänger. Und der Jazzsänger ist so ein Grenzgänger, denn da geht es eigentlich um einen Musiker, nämlich Al Jolson, der selbst in diesem Film auch mitspielt. Al Jolson ist der Hauptdarsteller, aber er spielt eine andere Figur. Dadurch ist es kein Biopic. Es gab dann 1946 tatsächlich nochmal einen Film namens Der Jazzsänger, so hieß er in Deutschland. Und in den USA hieß er aber The Al Jolson Story. Das ist dann 4 Jahre bevor Al Jolson tatsächlich gestorben ist, haben sie dann einen Musical Biopic über den Typen gespielt, der sich selbst in Der Jazzsänger dargestellt hatte und der ist dann in Deutschland auch doppelt so benannt. Aber es gilt daher nicht als erster Tonfilm. Das erste Musical der Tonfilm-Ehre nennt sich Blossom Time. Der kam 1934 und heißt auf Deutsch Dein ist mein Herz. Und es geht um Franz Peter Schubert, den österreichischen Komponisten. Kann ich auch nicht.
Ist eine deutsche sind die Rockstars der damaligen Zeit, ja, wenn man zurückschaut.
Ist aber auch eine deutsch-österreichische Koproduktion. Das heißt, das erste Stummfilm-Biopic und das erste Tonfilm-Musical-Biopic sind alle beide deutsche Produktionen gewesen. Also die Deutschen sind wieder Vorreiter gewesen.
In Frankreich, ja, wissen wir ja eigentlich, ne? Deutschland und Frankreich ja schon auch die Wiege des Films.
Mit, mhm, ne? Genau. Ja, wisst ihr Bescheid. Also einmal Franz Schubert und einmal Beethoven. Und jetzt ist die Aufgabe für dich, Robert. Summ mir doch bitte mal einen der Greatest Hits von Franz Schubert. Ich würde dir auch Beethoven überlassen.
Schubi, Schubidubi. Warte,
war Schubidubidu.
Schubi, hier kommt der Schubert.
War Beethoven, war da. Das war Beethoven.
Die 9. Sinfonie, ja.
Ja.
Das ist korrekt. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Letzte Woche gab es viel Feedback für Arsch. Für Jack LeBuck und für unser Gespräch über Geld.
Es gab auch,
ich finde es toll, dass immer die Sachen, die mit Filmen nichts zu tun haben.
Ja, das haben ja schon viele Leute gesagt, ja. Es haben auch einige Leute geschrieben, das ist eine Stinkwanze.
Ist eine Lederwanze, aber ich glaube, vielleicht heißt die auch so.
Ja, und sie würde wohl über ihre Pheromone verteilen.
So wie Ameisen es ja auch machen.
Ja, und eigentlich solle man das desinfizieren, wo so eine Stinkwanze war. Ich bin nicht sicher, ob ich in diesem Büro noch sitzen möchte und ob vor allen Dingen Jacques hier noch ist. Wir haben ihn heute noch nicht gesehen.
Ich hatte viele im Garten. Ich habe die bestimmt in meinem Rucksack gehabt und mitgebracht. Ich habe die nicht im Haus oder so, aber die
hast,
haben die
hast du da nicht eine kleine Stinkwanze rumkrabbeln?
Wo? Zu Hause?
Ja.
Naja, nicht
nee,
im Haus.
Ich meine die kleine Stinkwanze, die...
Hast du meine Tochter Stinkwanze genannt?
Die wird, ich weiß jetzt, die wird ja jetzt fast eins.
Sie wird, wird fast
da,
eins.
Da wird schon noch
wird eins oder nicht eins.
Sitzt man da schon auf ein Töpfchen?
Oh, das, nein, also oh, es gibt alle möglichen Entwicklungen. Ja.
Ich war ja früher Entwickler.
Und sind wir damals schon
meine Oma hat immer gesagt, David, du warst immer zwei Monate vor allen. Wir hatten so einen Babykalender und meine Oma hat immer alles verglichen und ich war angeblich immer zwei Monate oder zwei Wochen
man,
oder
man
so.
Man sagt, es gibt, also man sagt, oft hörst du so, entweder sind sie motorisch schneller oder so sprachlich.
Ja.
Und bei uns ist auf jeden Fall das Sprachliche und so das Feinmotorische. So laufen und so wird sich Zeit gelassen, aber es ist nicht so wild. Es kommt alles, wann es kommt.
Der erste Satz seiner Tochter könnte Hallo Freunde des Films sein.
Ja, oder David stinkt.
David stinkt auch.
Ja, irgendwie sowas.
Würde ich nicht.
Okay, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Weiß ich gar nicht. Genau, wollte so ein bisschen Feedback von letzter Woche. Wäre sehr schön. Auch im Discord wieder reichlich Zulauf nach meinen letzten Werbungen dafür. Und die Leute treffen sich jetzt auch in der Realität und sind ganz happy.
Also bei Spotify habe ich keine...
Den digitalen Rahmen zu sprengen.
Bei Spotify habe ich keine Kommentare gesehen. Ich glaube, Martin ist gerade im Urlaub.
Ja, also weiß nicht. Man kann ja im Urlaub mal kurz Kommentare freischalten.
Ja.
Ja. Arbeitnehmer und ihre Rechte.
Ja,
kann
das,
nicht wahr sein.
Das muss, da muss ich was ändern.
Ja,
da habe ich große Stücke, die ich auf Friedrich Merz und seine Politik
okay,
lege.
Das könnt ihr euch selber rausquoten und generell als Twitch-Sound einspielen.
Robert, was passiert diese Woche denn eigentlich?
Diese Woche gibt's Abwechslung. Diese Woche im Kino, darüber reden wir gleich. Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Dann können wir für euch über Black Phone 2 sprechen, der diese Woche startet. Wir mochten ja beide den ersten Teil, wenn ich mich richtig erinnere, korrekt, David?
Julala. Ah, ja.
So lala. Dann Frankenstein, da hört er dann nächste Woche was dazu. Ich habe noch das Verschwinden des Josef Mengele gesehen, kommt auch diese Woche raus. Und im Streaming-Bereich...
Willst du ganz kurz Daumen hoch, Daumen runter?
Daumen hoch.
Daumen hoch ist gut?
Ziemlich hoch.
Ja, ziemlich hoch.
Ja, ziemlich hoch. Es ist hart. Es ist hart zu sehen. August Diehl ist sowieso so ein deutscher Schauspieler, ja. Der finde ich, der nimmt sich seine Rollen immer. Der hat so eine krasse eigene Aura. Wir haben zusammengesessen bei einem First Steps Award und da sind wir ins Gespräch gekommen, haben, weiß nicht, eine Viertelstunde gequatscht. Und schon da merkte ich, dass der ist Künstler. Der ist hier nicht wegen der Show, der ist hier nicht wegen Blitzlichtgewitter wie die meisten, sondern der will die Geschichten sehen. Und das spürst du. Und wie der in diese Haut von Josef Mengele schlüpft, da geht's quasi um seine Zeit in Argentinien, 50er Jahre. Dann flieht er ja weiter nach Paraguay und nach Brasilien. Sehen. Da stirbt der Mengele in den 70er Jahren, er trinkt bei einem Schlaganfall, er ist ja nie gefasst worden, was ich finde extrem frustrierend ist. Und August Diehl ist halt in dieser Rolle von einem Mann, der im Exil sich wie in einem Käfig gefangen fühlt, aber umgeben ist immer noch von treuen Nationalsozialisten, die ihn hofieren und der immer noch die ganze Zeit von Herrenrasse und Untermenschen und allem fabuliert und sich noch über allem stellt und das ist einfach krass. Also wenn du Mengele dir anguckst, dann gibt es auch Rückblenden ins Lager und der Kern ist eigentlich bei diesem Film, die Konfrontation mit seinem Sohn Rolf, dieser Generationenkonflikt damals. Mhm. Wenn Kinder angefangen haben, die Eltern zu fragen, was habt ihr eigentlich gemacht in der Zeit?
Ja.
Und dann wurde entweder verdrängt oder irgendwie beschönigt. Aber Mengele ist ja und ich weiß, wir sind beide und du noch mehr kein Fan von Abstufungen der Unmenschlichkeit. Aha. Aber Mengele war nicht mal, das wollte ich jetzt voranstellen, nur ein Mitläufer oder Opportunist. Da musst du dir vorstellen, Auschwitz, der ist wie musizierend rumgelaufen und hat auf Leute gezeigt im Takt, die jetzt umgebracht werden müssen. Ne? Der hat Menschen, die todkrank sind, bei Mundfäule, Schleimhäute, Sekrete entnommen und gesunden Menschen injiziert, um zu gucken, wie sie dann versterben.
Ja, ja. Ich glaube, wir sollten ja, nicht zu sehr ins Detail gehen.
Es gibt einfach Zwillingsforschung und so weiter. Forschung in den größten Anführungszeichen,
die gesehen. Wie sehr geht denn der Film da ins Detail?
Da gibt, also ist einmal, da gibt es einmal eine Rückblende, die geht vielleicht auch nur 2-3 Minuten. Ich finde aber, das zeigt schon, weil da geht es dann auch darum, weil da werden ja auch Exponate nach Berlin-Dahlem geschickt für, und ihm war das ja immer wichtig, da der verlängerte Arm zu sein, um quasi die Rassentheorie zu belegen, ne? Auch anhand von Skeletten. Und wenn du quasi so ein Handwerk bekommst, wie man so ein Skelett eigentlich weiß und sauber und frei von jedem Fleisch bekommt, das hast du da schon auch mit drinne. Aber hauptsächlich geht es um ihn im Exil und jemand, der sich gar keiner Schuld bewusst ist und da immer noch total hintersteht, sogar so weit geht, zu behaupten, dass er Menschen ja auch befreit habe, das Leben gerettet habe. Was so ein bisschen nochmal perfid ist, weil er hat ja wirklich in Auschwitz Kindergärten eingerichtet, damit die Kinder, an denen er experimentiert, wenigstens zuvor noch da eine Wippe hatten und Fußball spielen durften. Also es ist krass und es ist krank. Und August Diehl spielt das mit so einer inbrünstigen Überzeugung, dass es extrem unangenehm ist. Der Film hat mich ziemlich wütend gemacht, aber das soll er auch machen.
Ja.
Und das trifft er ziemlich stark. Muss man aushalten können und wollen, würde ich sagen. Weil auch diese Konfrontation mit dem Sohn, das beruht auf dem Buch, das ist nicht befriedigend. Dafür hat er sofort Antworten in seiner Welt.
Ja.
Ja.
Klingt gut.
Ist gut.
Was hast du noch?
Im Streaming habe ich tatsächlich nur für die Woche rausgepickt. Da ist nicht viel. Für alle Fans von Mayor of Kingstown. Ich habe die Serie nie gesehen auf Paramount Plus mit Jeremy Renner. Mhm. Aber die ist ja sehr beliebt. Ich glaube auch Taylor Sheridan. Da gibt's 4. Staffel Nachschub.
Spielt er wieder mit eigentlich?
Ich glaube, David, stell nicht so tiefgehende Fragen.
Okay, gut.
Stell dann nicht so tiefgehende Fragen, wie wer mitspielt.
Ja.
Also er ist ja wieder da. Also er kann.
Aber ich habe ihn nicht mehr spielen sehen.
Ja, es gab ja diesen Eklat rund um Hawkeye. Hattest du das mitbekommen?
Dass
mit der zweiten Staffel und halbe Gage.
Genau.
Ja, die haben ihm eine halbe Gage für die gleiche Arbeit geboten, damit sie quasi nicht die Serie von sich aus absägen müssen. So kam es dann in der Öffentlichkeit, wurde es thematisiert und er dann aufgrund des wenigen Geldes zurücktritt. Aber ja, ich hatte ihn schon irgendwo im Trailer letztens gesehen. Also ja, es braucht natürlich die Zeit, die er genesen ist. Das ist natürlich auch die Zeit, die wir jetzt dann tatsächlich ohne ihn auf der Leinwand spüren. Ja. Und dann wird er wiederkommen. Insofern, ja, da tut sich was im Bereich Film. Diese Woche müsste er mehr ins Kino gehen. Wobei bei Frankenstein muss man auch sagen, der kommt jetzt ins Kino und dann ist ja auch schon wieder in gut 2 Wochen der Netflix-Start. Das ist ja relativ nah beieinander bei Netflix.
Ja.
So, über was wollen wir denn reden? Black Phone 2 oder Springsteen?
Black Phone 2. Oder du erzählst mir ganz kurz noch, du hast letzte Woche After the Hunt nachgeholt.
Erstmal habe ich Chabos nachgeholt.
Ja.
Knaller.
Fandst du gut, ne?
Ja, ja, mega geil.
Aber ganz viele Leute schreiben mir jetzt auch wieder so, danke dafür, ich habe den Podcast gehört, jetzt haben sie es geschaut, durchgesuchtet und es ist total cool. Die Serienmacher haben uns irgendwie auf Instagram, haben sich aus unseren Kritiken da die Teile rausgeholt. Und
ich habe auch so Postings gesehen, auch von Darstellern aus der Serie.
Ja, okay.
Ja, ja, die dann auch sich so bedankt haben. Meine Frau hat gesagt, ich habe dir das so oft vorgeschlagen, aber nee, es braucht deinen geliebten David, damit du es anguckst.
Das ist ein Satz, der würde 1:1 so von Carly kommen, andersrum. Ja, 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 ja.
Ah, nee, sie macht das nicht. Sie sagt das eher so traurig, mit dem Ziel natürlich. Aber sie hat selber nicht reingeschaut, bis ich ihr gesagt habe, mach mal, gib der Sache 2 Minuten, dann war sie total hooked. Weil die Songs sind einfach geil. Also für mich ist ja ziemlich genau meine Zeit.
Ja, ja.
Das passte einfach so geil.
Meine ja eigentlich auch. So, ich bin kein Teenager mehr gewesen in der Phase, aber ja, ich glaube, war so Mitte der 20er.
Gangster. Das heißt, mach genau das, was du denkst.
Ja, und die, ich meine, wir haben ja alle diese Zeit mit Handyklingeltönen und diesen Castingshows. Ich meine, ich habe damals total gerne, als die No Angels das erste Mal zusammen gecastet wurden.
Popstars.
Da war ich voll dabei.
RTL 2.
War ich voll dabei.
Dead Left Die Soest.
Ja. Und ich habe das dann, ich habe das auch in den Nachfolgestaffeln gucken wollen.
Willst du in die Band?
Ja.
Willst du in die Band?
Ja, Detlef.
Willst du in die Band?
Ich häng mich rein.
Aber ich war auch noch Broses.
Ja,
da war ich auch noch dabei. Shayhem. Shayhem war doch der eine.
Die ja.
Baby, I believe.
Und einer davon ist doch immer noch am Machen.
Na, Giovanni Zarrella.
War der bei Broses? Also
der Mond, ja. Der ist ja doch bekannt geworden.
Ach so.
Glaube ich. Der ist immer noch am Moderieren und allem. Ross Anthony?
Ross Anthony.
Ist der nicht auch aus der aus auch, Broses?
Genau, der ist aus dieser ersten Gruppe gewesen. Ja.
Nee, zweite. Die No Angels sind die ersten.
Mhm. Und dann waren es doch Mädels gegen Frauen. Es gab Brosis und dann gab es nicht auch noch so.
Nee, Brosis waren ja Bros und Cis, waren ja gemischt.
Ach so, und aber dann gab es doch danach gab's Frauen und Männer, ne? Und ja, da gab es so zwei, aber da habe ich die Namen vergessen. Ja, ja, das war, ach, das war cool.
Ey, Mann, auch erstes Big Brother damals. Da sind Songs entstanden. Du bist mein großer Bruder.
Und diese Gefühle holt Chabos zurück.
Slatko und Jürgen.
Ja. Und erzählt dabei noch eine schöne Geschichte mit tollen Darstellern. Also wir haben es jetzt schon... Ich wollte nur kurz sagen,
ich habe es gesehen, ist toll. Muss ja nicht nochmal ausweiten.
Genau, das machen wir.
Das ist super, gebt euch das. Ich habe After the Hunt gesehen, der neue Film von Luca Guadagnino. Und der hat knackige 4 Punkte gegeben von 10.
Oh je.
Der sieht aus wie mit einer Kartoffel gefilmt. Ja. Also richtig unangenehmer. Und oh, ich glaube, der Film wird dich auch, glaube ich, ärgern. Weil Luca Guadagnino zeichnet so eine Welt. Also geht ja um einen Professor, der ihm vorgeworfen wird von einer Studentin oder Doktorandin, dass es zu einem Übergriff kam. Mhm. Und die haben aber vorher eine Feier gefeiert bei noch einer Professorin, gespielt von Julia Roberts. Sie wird also klar, alles spielt in Yale. Extrem akademisches, elitäres Umfeld. Der Film trieft danach. Schon unangenehm, finde. Alle reden so hochgestochen.
Auch in den Unterhaltungen
alle
hatte ich schon mitbekommen im Trailer.
Und dann musst du auch, weißt du, in jeder zweiten Szene wird gesoffen, weißt du, nur weil du an der Uni bist, bleibt Alkoholismus. Hm. Na, du kannst über Aristoteles, Hegel, Kant reden, wird nicht weniger problematisch, dein Alkoholkonsum. Nur das ist halt nicht Bier, sondern Wein und Brandy oder was auch immer. Hm. Und dann kommt halt diese Geschichte, dass die Behauptung im Raum steht, es gab einen Übergriff von einem Professor gegenüber einer Doktorandin. Aber dann wird es auch nicht richtig ausgeschmückt. Ich habe das Gefühl, Luca Guadagnino will da gezielt so Graustufen schaffen, weil es geht so um Küssen. Und sie hat Nein gesagt, aber er hat weiter geküsst, es wird aber nicht weiter ausgeschmückt. Er legt dann wiederum dagegen, hier steht sein ganzes Ruf, seine ganze Arbeit auf dem Spiel. Und es wirkt so, als würde Luca Guadagnino so, also versucht so Dinge abzuwiegen, die gar nicht abwägbar sind. Und auch hier so Schlimmheitsgrade irgendwie aufzuzeigen. Und die ganze Zeit findest du dich selbst in den Punkt wieder zu fragen, ja, wem glaubst du jetzt eigentlich? Und je länger der Film geht, umso klarer wird es dann auch. Aber er streckt dann trotzdem so Hints. Diese Studentin zum Beispiel kommt aus reichstem Hause. Und da gibt es auch ein paar Kameraeinstellungen, wo du immer das Gefühl hast, oh, sie hat doch irgendwie, die hat vielleicht einen fiesen Plan und das wiederum deckt sich mit der Geschichte der Hauptfigur und ich war so, was will er denn mir jetzt hier eigentlich erzählen und ich fand ihn ganz schön anstrengend, weil der geht ja fast 2,5 Stunden.
Boah.
Und das ist wirklich so she said, he said und am Ende ist es glaube ich auch relativ klar und das wichtigere Thema, was darunter sich verbirgt, ist eigentlich, dass es ja immer wieder diese Übergriffe gibt, die ja meistens im Bekanntenkreis oder Familie stattfinden, wo aber der Nachweis so schwierig ist. Mhm. Und dann hier einen Film zu machen, der irgendwie genug Futter eigentlich der Position gibt von wegen, naja, ist vielleicht ihr wirklich was passiert? Komisches Geschmäckle.
Mhm.
Und dann referiert er noch über sich selbst, habe ich das Gefühl. Eine Figur fängt dann an, eine eigene Geschichte zu erzählen. Von der Zeit, als sie 15 war und einen älteren Mann kennenlernte im Sommer, als sie mit den Eltern im Urlaub waren. Und du merkst die ganze Zeit, so erzählt, jetzt wird das nochmal Call Me By Your Name parallel so eingebunden. Und dann wurde sie verlassen und denkst
bin
so,
auf.
Ja, so ganz, also ich bin nicht warm damit geworden. Ja, das ist so einer dieser Filme, die immer wenn diese Festivals sind und die Journalisten dort zu viele Filme am Stück gucken, habe ich immer das Gefühl, du kannst nichts auf die Einschätzungen geben. Ja, manchmal
hat
dann
keine guten Kritik
das,
bekommen.
Bei dem Film weiß ich es, aber generell fällt mir immer wieder auf, die schlagen zu oft in die verschiedenen Richtungen zu stark aus.
Vielleicht muss Guadagnino auch mal Pause machen. So, das hatte ich jetzt bei Yorgos Lanthimos schon bei Bogonia jetzt für mich festgestellt, wo ich dachte so...
Mit denen reden wir aber erst noch in nächste Woche.
Machen wir nächste Woche, damit wir da genügend Themen haben, sonst wird es da wieder ein bisschen enger. Da hatte ich auch das Gefühl, man, Yorgos, wenn du schon auf dem Parkplatz von dem einen Drehset mit Emma Stone darüber sprichst, was ihr als nächstes machen könnt und dann direkt loslegt, dann ist vielleicht auch nicht genug Zeit, das Ganze mal ein bisschen gären zu lassen. Lass mal über The Black Phone 2 sprechen, beziehungsweise After the Hunt könnt ihr jetzt schon im Kino gucken. Läuft seit letzter Woche.
Na, auch Black Phone 2 könnt ihr ab heute gucken im Kino.
Ja.
Und da weiß ich noch, Eve, David und ich kamen aus dem Kino. Wir werden ja immer gefragt danach. Und in dem Fall ist das ein Universal-Film und auch ein ganz lieber Grüße gehen raus. Unser mitliebster Pressebetreuer überhaupt, auf den man sich immer
liebste,
freut. Ja, ich wollte jetzt nicht alle irgendwie. Und da kam so Eve so, oh, ich fand den ganz toll. Ich so, ah ja, ich fand den okay. Und du so, oh, schrecklich. Ja. Schrecklich, da hatten wir 3 Leute 3 Meinungen.
Ja, ich bin rausgegangen, weil ich dachte, der Film endet jetzt und dann seid ihr da alle noch irgendwie 10 Minuten drin gewesen. Da kam wohl offenbar nochmal ein richtig schöner, dicker Appendix, obwohl ich das Gefühl hatte, da, was gibt's denn da jetzt noch zu erzählen? Habe ich noch ordentlich auf euch gewartet, weil ich dachte so, ja, jetzt ist doch...
Ja, stimmt, ich erinnere mich mehr daran, dass ich gefragt habe, warum ist David schon raus, als an den Appendix?
Ja, ich dachte so, da war alles durch.
Ah ja.
Und ich dachte zusammen. So, ja, na jetzt passiert ja nichts mehr, dann kann ich ja aufstehen, das wird jetzt hier gleich durch sein und ich muss jetzt nicht noch sehen, wie sich noch am Ende nochmal die Dinge auftun, die klar waren, dass sie sich auftun und dann war es aber irgendwie noch ein bisschen länger. Anyway, ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Erzähl mal kurz, um die Leute abzuholen, der erste Teil war ja ein Junge.
Ich weiß gar nicht, ob man jemanden abholen muss, weil der Film macht das 1 Stunde lang. die Leute abzuholen, was da eigentlich passiert. Würde ich sagen, längste Exposition des Jahres bis jetzt ist Black Phone 2.
Ja, aber auch so der Callback auf das, was der erste Film gemacht hat. Der erste Film hat ja die Geschichte erzählt von einem Jungen, der wird entführt von dem Grabber, gespielt von Ethan Hawke. Und der kann aber mit den Toten telefonieren. Ja, ja, der ist nämlich da in einem Keller, wo er festgehalten wird.
Der Junge, nicht der Grabber.
Genau, der Junge kriegt dann das Telefon. Das ist ein schwarzes Telefon im Keller, kennt man ja. Da sind die Telefonanschlüsse ganz häufig verbaut. Da klingelt...
Nie drüber nachgedacht, wie schwachsinnig das ist.
Ja, super schwachsinnig. Und da klingelt dann dieses Telefon und dann sind dann Kinder dran, die sich melden, die bereits Opfer des Grabbers geworden sind und die wollen dann ihm helfen, aus dieser Misere rauszukommen. Er hat auch noch eine Schwester, die hat auch so Fähigkeiten, so, ne, so psychic, die kann so ein paar, das ist im ersten Teil gar nicht so deutlich geworden. Es wurde nur so ein bisschen angedeutet, dass das vielleicht von der Mutter vererbt worden wäre. Es gab dann noch so eine Geschichte mit dem Vater, der ist Trinker und gewalttätig und das wurde dann noch mit eingewoben. Mir war das damals einfach, fand den nicht gruselig. Das war ein netter Callback in die 80er Jahre zurück, aber es war auch so ein bisschen quatschig und erinnerte so ein bisschen an ja, Stephen King's S ohne Pennywise the Clown. Also hat nicht so viel mit mir gemacht. Und da haben sie jetzt gedacht, da können wir eine Fortsetzung draus machen.
Ja, diesmal gehen sie mehr in so einen transzendalen Bereich und das ist diesmal nicht der junge Finney, um den es im ersten Teil mehr ging, sondern dessen Schwester Gwen, die damals ja auch schon Träume hatte, ne?
Ja.
Albträume hatte.
Genau, sie hatte auch schon so Fähigkeiten, aber die waren immer eben nur so am Rande.
Am Rande. Und jetzt sind die aber relativ zentral und die führen sie an einen Ort, der verschneit und kalt ist und der eigentlich mal ein Ferienlager war und anscheinend Kinder, die dort verschwunden sind, aber nie gefunden worden. Und diese Geschichte scheint sich zu verknüpfen, weil Finney immer wieder ein Telefon findet, das klingelt und eigentlich gar nicht mehr funktionieren dürfte, beschließen sich beide herauszufinden, was genau steckt denn dahinter. Und damit wird Familiengeschichte und die Geschichte des Grabbers an diesen Ort gebracht. Ich finde, das Beste an Black Phone 2 ist tatsächlich die Aufmachung und das Setting. Also ich finde, da draußen in diesem verschneiten Feriencamp bekomme ich so ein bisschen Shining-Vibes. Mhm. Dieses toll isolierte. Der Film versucht optisch ganz klar die zwei Wahrnehmungsebenen, weil sie eben eine Traumebene aufmachen, die viel vom Film auch einnimmt, komplett anders aussehen zu lassen. Das ist also einmal so ein Super 8-Look und einmal halt einen ganz normalen digital gefilmten Stil. Und es gibt so ein paar, finde ich, nette Gimmicks, wenn der Grabber auftaucht, wie er, weil er jetzt aus dem Reich des Toten wirkt, wie er aussieht vom Design her. Aber dann zieht der Film sich ganz schön arg. Ne? Da zieht dann ziemlich lang und David wird gleich ein anderes Vokabular als ich sicherlich verwenden, hin zu einer extrem absehbaren Geschichte, weil du hast schon so ein Gefühl, wie es ausgehen muss. Ich finde aber noch, dass einer der besseren Dinge ist, was du dann am Ende verpasst hast, wie der Film sich so ein bisschen abrunden will. Ne? Er versucht da eben mit einer Sache, die wir aus dem ersten Teil schon wissen, einen Zusammenhang nochmal herzustellen, der größer ist und für mich aber auch funktioniert über den Grabber weitesten Teil.
Ja, ich hatte aber das Gefühl, dass ich da jetzt nicht großartig verpasst habe, weil bis dahin ist das sowieso eine reine Klischeeschleuder, dieser Film. Also was ich total abstrus fand, war, dass am Anfang Finney wird gezeigt, so wie er ist ja jetzt durch die Dinge, die im ersten Teil passiert sind, erzählt man jetzt, dass er plötzlich der ultraharte Kerl ist. Wisst ihr, woran ihr das merkt? Er hat jetzt nämlich in jeder Szene, hat er immer eine Kippe im Mund, raucht dann immer so ein bisschen auf Backe, steht immer so in der Ecke, auch so alleine. Ja, er will sich mit niemandem wirklich abgeben und er hat immer nur diese halbe Kippe, an der er dann dran zieht und guckt so ein bisschen traurig in die Ecke. Auch in der ersten Szene sehen wir, wie er in der Schule jemandem auf die Fresse haut, der ihn irgendwie beleidigt hat und dann wird er gefragt, warum er das gemacht hat und dann sagt er, ja, er muss direkt in die Konfrontation gehen, damit die Leute nicht auf doofe Gedanken kommen, dass man es mit ihm machen kann. Und später gibt es dann eine Szene, da fahren sie durch so eine verschneite Region und die Fahrerin sagt dann, ich sehe gar nichts und ich will hier nicht in den Abgrund fahren. Und er so, halt mal an, ich steig aus. Und dann steigt er da mit seiner kleinen lockeren Lederjacke aus. Ich laufe jetzt vor dem Auto her, damit ihr seht, wo es lang geht. Und ich dachte, was für ein Blödsinn ist das denn? Er sieht jetzt dann mehr in dem Schnee, beziehungsweise ne, mit ihrem Licht könnte sie ja eigentlich auch irgendwelche Abgründe sehen. Sie müsste nur besonders langsam fahren. Aber ob er jetzt nicht sieht oder sie nicht sieht, macht keinen Unterschied. Es wird nur darüber versucht, diesen Charakter so seltsam zu verschreiben. Also ich, das in einem Spoof-Movie, also in einer Komödie, ja, in einer Satire hätte ich gesagt so, ja, ja, clever, da den Charakter jetzt zu überdrehen und da jetzt, dass er der harte Kerl ist. Und nicht nur das, mit ihm wird dann gar nicht so viel gearbeitet, weil sie dann in den Vordergrund rückt. Und sie ist dann auch so dieser seltsame Girlboss, die aus diesem jungen, verschüchterten Mädchen ist jetzt eine geworden, die in so Situationen, wo sie hart sein muss, werden dann so One-Liner gedrückt. Ne? Ich kann jetzt nicht zu viel spoilern, gegen Ende kommen dann so in Situationen, wo sie Gefahren überwinden. verbindet, sagt sie dann Sachen, die eigentlich Bruce Willis in Stirb langsam sagen würde oder einen Arnold Schwarzenegger. Und das passt alles nicht zu den Figuren. Ja, es gibt dann andere Sequenzen, wird der Vater so ganz ungelenkt nochmal in die Handlung geschrieben, weil dieses Familienthema trotzdem noch aufgemacht werden soll. Und alles, was mit dem Grabber, also Ethan Hawkes Figur zu tun hat, der hier, glaube ich, nur das Voiceover gemacht hat, ist völlig hanebüchen. Es ist super hanebüchen. Es wird nie wirklich erklärt. Gut, das muss man in Horrorfilmen nicht immer. Ne? In Freddy Krüger, dieser Film erinnert sehr, sehr stark an das, was Nightmare on Elm Street, vor allen Dingen Nightmare on Elm Street 3 gemacht hat, Dream Warriors. Und da erklären sie jetzt auch nicht unbedingt, warum und ne, wie das in der Logik dieser Welt stattgefunden hat, dass er jetzt in Träume eindringen kann. Ne? Da reicht es zu sagen, der ist getötet worden und kommt jetzt, um sich zu rächen an den Kindern. Aber hier ist das irgendwie, dieser Film wirkte doch schon ein bisschen so, als würde man, ne, weil dieses große Familiendrama, das wirkt ja so, als würde man das Ganze erden wollen, als würde man hier so Geschichten erzählen wollen. Und dann ist da aber auch daneben kompletter Trash. Also so wie die Figuren erzählt werden, wie dieser Grabber erzählt wird, dann wird eine Verbindung zum ersten Teil in dieser Familiengeschichte aufgemacht, wo es dann heißt, ach so, das ist jetzt also die wahre Geschichte hinter dem Schicksal dieser einen Figur. Und ich dachte so, was ist ein Blödsinn? Und das ist das größte Problem für mich. Das ist ein typisches Ding bei Scott Derrickson, dem Regisseur. Es ist wieder ein Film, der überhaupt nicht gruselig ist. Das ist bei Sinister schon ein Problem für mich gewesen. Es ist beim ersten
Für Teil, David. Für mich. Fünfmal unterstrichen.
Für
ich denke, viele atmen jetzt tief durch, weil ja, ich fand den hochgruselig.
Ich finde den einfach, der ist übelst langweilig gewesen. Ich fand den, der, ich gebe dir einen Punkt, der sieht gut aus, ne, der ist wertig gemacht.
Die Effekte sehen auch gut aus, finde ich.
Er ist auch ein bisschen arg brutal. Ne, er wird,
gegenüber Kindern ist er sogar heftig.
Ja, seltsam blutig wird der Film.
Auch das Spiel mit Eis und das Hinterlassen von Zeichen, sage ich mal.
Mhm.
Finde ich schon gut.
Er hat atmosphärische Momente und ich glaube, wenn ich das als Teenager geguckt hätte, also der Film bekommt ja auch in den USA, es ist ein Überraschungserfolg. Und ich glaube, Leute, die da reingehen, die erfreuen sich daran. Aber das ist wieder so einer dieser Filme, wo ich von Horror einfach mehr erwarte und wo ich zu wenig in diesem Fall bekomme. Wer weiß, vielleicht hätte ich damals in der Zeit, wo ich mich über Freddy Krüger gefreut habe, auch über diesen Film gefreut. Aber heute, mit dem Wissen, das ich heute habe, mit der filmischen Erfahrung, ist mir das zu wenig. Finde ich die Geschichte hanebüchen, finde ich die Charaktere schlecht verarbeitet. Das reicht mir nicht.
Dann guck dir nicht Vicious an auf Paramount Plus.
Was ist das denn?
Das mit Dakota Fanning, so ein Film. Ich weiß gar nicht, ob der frisch raus ist. Der war gerade da irgendwie in den Charts. Habe ich gestern gesehen. Der ist ganz schlimm. Horror.
Auch Horror?
Auch Horror. Ja. Vicious. Don't do it. Und wenn, dann bist du selber schuld. Also Black Phone 2, was soll ich sagen?
Nicht.
Weiß ich nicht.
Brauchst du einen dritten Teil?
Ist es wieder Blumhouse? Was hat er letztens so Gutes gemacht, wo du gesagt hast, oh, jetzt, das war jetzt aber richtig stark.
Ja, das, was war das nur wieder? Das war dieser hier, wo Jamie Lee Curtis, House of Dynamite, was haben wir noch an dem Tag gesehen?
Das ist Catherine Bigelow, was haben wir noch gesehen?
Ach nee, Lost Buzz. The Lost Buzz war im Blumhouse-Film.
Was? Apple und Blumhouse?
Hm?
Okay.
Glaube ja.
Warte, ich recherchiere mal ganz kurz hier drüber.
Guck mal nach.
Ja, das war Lost Buzz, da hast du ganz recht, David.
Ja, natürlich. Ich habe ja auch Ahnung von Filmen.
Ja, möchte man meinen. Ne? Irgendwo muss man ja auch seine Brötchen verdienen.
Ja.
Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Emma. Wenn ihr Emma-Matratzen noch nicht kennen solltet, dann lernt ihr sie jetzt kennen. Denn Schlaf ist so essentiell und betrifft jeden von uns. Wie siehst du das denn, David?
Guter Schlaf ist richtig wichtig.
Ich persönlich habe vor kurzem erst ein ungefähr 600 Seiten dickes Buch nur zum Thema Schlaf gelesen. Und es ist so erkenntnisreich, wie essentiell Schlaf für uns ist, was er mit unserer Gesundheit macht, mit unserem Wohlbefinden, aber auch mit unserer Ausstrahlung, Konzentrationsfähigkeit und so vielem, was dazugehört, bis hin zum Stoffwechsel. Und deswegen ist eine gute Matratze und sich in seinem Bett wohlzufühlen ultra wichtig. Denn fast ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett, schlafend, liegend, erholend. Und da kommt Emma Matratzen ins Spiel. Bis zu 50% Rabatt gibt es aktuell, denn die haben im Grunde schon den Black Month ausgerufen. Und wenn ihr euch eine Matratze bestellt, dann könnt ihr bis zu 100 Nächte risikofrei probeschlafen. 10 Jahre Garantie gibt es auf dem Matratzenkern und für alle gängigen Körper- und Schlaftypen sind diese geeignet. Die Bezüge dabei sind auch noch waschbar und abnehmbar und ihr bekommt auch noch Topper, Kopfkissen oder Bettwäsche bei Emma. Und wir zu Hause schlafen seit einigen Jahren auf einer Emma-Matratze und das richtig gut. Darauf möchte ich nicht mehr verzichten. Und wenn ihr sagt, oh, das wollt ihr mal ausprobieren, haben wir auch hier natürlich einen Code für euch. Nämlich mit dem Code Pech und Schwafel bekommt ihr ohnehin nochmal 5% on top auf die laufende Black Month Aktion und dabei ganz viel Spaß beim Ausprobieren und gut schlafen zu Hause. Danke an Emma und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Wir haben gerade einen Film geschaut. Ich weiß nicht richtig, wie ich einleiten soll. Ich war skeptisch. Aha. Weil wir haben ja über musikalische Biopics schon gesprochen. Andererseits Jeremy Allen White, du weißt, ich liebe The Bear. Er hat dich ja auch in die Iron Claw überzeugt. Und er spielt Bruce Springsteen in Springsteen Deliver Me From Nowhere, startet heute in den Kinos. Und da geht es in den 80er Jahren um die Entstehung seines Albums Nebraska. Und ja, ein Biopic, was sich anders anfühlt als die meisten musikalischen Biopics. Teilweise sehr langweilig, wie ich fand, am Anfang. Also ich finde, der startet sehr schleppend rein und dann wird der Film ziemlich intelligent, sehr einfühlsam, nähert sich der Person auf so eine unerwartete Art und Weise und der gesamte Anfang ergibt dann auch sehr viel Sinn, je länger man da hineinsteigt in die Geschichte von The Boss, wie er auch heißt. Und ich finde ihn gar nicht musikalisch so interessant, sondern in erster Linie geht es da um die Fähigkeit oder auch Unfähigkeit, im eigenen Leben Menschen reinzulassen, Glück zuzulassen, wie man mit Depressionen umgeht, aber dass die eben, und das finde ich so besonders, ganz oft ja nicht so verlaufen, dass man gleich denkt, oh, hier bringt sich jemand um, sondern dass man diese Leere spürt und dieses Dinge von sich wegstoßen, aber auch in der Einsamkeit dann nicht das findet, von dem man glaubt, dass man das braucht, und der trifft da so ganz besondere Töne. Ich fand es sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du sagen willst, was du gesagt hast, nachdem der Film zu Ende war.
Ich kam raus und meinte zu Robert, der war echt hart. Ich muss sagen, meine Stimme ist mir fast weggeblieben. Mir sind mehrfach im Film die Tränen gekommen. Mich hat der richtig mitgenommen, weil da natürlich Themen sind, die mich selber auch ansprechen. Ne? Gerade auch, weil eine Vater-Sohn-Geschichte sehr zentral ist. Die Aufarbeitung davon und das Gefühl auch, ne, also gerade Bruce Springsteen hat mit Depressionen sein Leben lang zu kämpfen gehabt. Und das sind Themen, die mich sehr getroffen haben einfach. Und der Film arbeitet es auf eine Weise auf. Wahrscheinlich war es dann auch in der Realität so. Und da habe ich mich total verbunden gefühlt. Ich gehe da total mit, was du sagst. Am Anfang bin ich auch schwer reingekommen. Denn was der Film von Anfang an eigentlich macht, ist, ne, er zeigt Bruce Springsteen an einem Punkt, da hat er schon ein oder zwei Alben herausgebracht, geht schon auf Tourneen. Er hat ein sehr gutes Verhältnis mit seinem Producer oder Manager, John Landau hieß er, glaube ich, gespielt von Jeremy Strong, bei dem ich sofort auch wieder dachte, der ist so... In Bogonia spielt ja Jesse Plemons wieder mit. Und da dachte ich auch so, der gehört so zu diesen Schauspielern, die noch keinen Oscar bekommen haben, aber die sich da sukzessive hinspielen. Jesse Plemons hatte ja Civil War, hatte Kinds of Kindness, hat jetzt Bogonia. Und ich denke jedes Mal so, es ist eigentlich eine Schande, dass der noch nichts bekommen hat. Und genauso geht es mir mit
Jerry. Jesse Plemons war immer so ein bisschen von Philip Seymour Hoffman mit so einem ähnlichen Look und so einer Art überdeckt. Ja,
auch ich weiß gar nicht, also der hat nie schlecht gespielt, aber irgendwie erst so in den letzten Jahren wird der, also... Ich finde, im Schauspiel hat sich auch nochmal was verändert. Das wird nochmal facettenreicher, nochmal tiefer. Und bei Jeremy Strong geht es mir ähnlich. Den fand ich so strong, sorry für den schlechten Gag, aber der war so gut in diesem Film jetzt hier wieder.
Der trägt der Succession auch so krass, also die Serie.
Ja, und hier verschwindet da auch wieder in der Rolle, die auch nochmal ein bisschen zurückhaltender ist. Jeremy Allen White ist auch fantastisch, aber ich muss gestehen, Jeremy Strong hat mir noch minimal besser gefallen. Und da wird so ein bisschen über die erzählt und dann sieht man aber ganz viel, wie Bruce Springsteen irgendwo langläuft, dabei wenig sagt, guckt ganz häufig irgendwo ins Nichts. Ja, der Film ist toll gefilmt, oftmals hier steht er in der Natur, schaut vielleicht auf alte Wohnorte, wo er sich mal befunden hat. An einem See ist er zu sehen, er guckt aus einer Fensterscheibe raus und es war dann schwer, mit dieser Figur zu connecten, weil du zu diesem Zeitpunkt noch nicht weißt, was ist eigentlich los. Ne? Er deutet immer wieder an, dass es ihm nicht so gut geht und der Film macht dann auch deutlich, weil er häufig in die Vergangenheit zurückschneidet, in seine Kindheit, dass da offenbar ein Trauma aus dieser Kindheit besteht. Aber ich finde das bei Filmen unelegant, wenn sie das so machen, weil Trauma ist so vielschichtig und ist deutlich tiefer, als dass man sagt, ja, da ist ein Trauma, Punkt. Und dann ist das hier das Ergebnis. Ne? Ich wüsste gerne von so einer Figur, was sind denn die Ängste, die dadurch entstanden sind im Erwachsenenalter? Was sind deine Sehnsüchte? Was macht dir das Leben denn so schwer? Ne, nur weil der Vater zum Beispiel gewalttätig war, heißt es ja nicht immer, dass sich die Entwicklung dann gleich gestaltet. Ne? Es gibt ja Leute, die dann selber gewalttätig werden können und andere, bei denen das völlig ins Gegenteil umschwenkt. Und das zu ergründen wäre spannend gewesen. Und da der Film das so lange ausspart, war es schwer zu connecten. Du hast einen sehr guten Punkt hinterhergebracht. Du meintest, naja, Depression ist ja oftmals auch gar nicht zu greifen. Gerade wenn man selbst depressiv ist, wird man wissen, dass das manchmal auch einfach ein Gefühl ist. Manche wissen, glaube ich, auch einfach gar nicht, dass sie depressiv sind, sondern manchmal ist man auch einfach so, ne, man kann nicht mehr richtig lachen, man kann sich über Dinge nicht mehr freuen und
sich in vollen Räumen alleine fühlen.
Genau, genau. Und das ist manchmal ein Gefühl, das nicht so einfach zu greifen ist. Und ich glaube, die wenigsten haben da dieses Label. Und ich glaube, weil es ja auch immer noch so ein bisschen für sich selbst auch stigmatisiert ist, dass man Angst hat, für sich selbst zuzugeben. Ich habe vielleicht eine mentale Krankheit, ne? Ich wäre depressiv. Das wollen, glaube ich, auch viele da nicht wahrhaben. Also ja, spart man es aus.
Und Depressionen haben viele Schwere gerade. Und es gibt auch Depressionen und depressive Phasen.
Genau. Es ist wie Borderline so ein Kofferbegriff, in den so ganz viele Dinge hineinzählen.
Und die sind auch des Öfteren Folgeerscheinungen, die aus Angststörungen zum Beispiel resultieren können oder aus verschiedenen Dingen. Also die Depression kann eine Begleiterscheinung auch von Dingen sein.
Und dadurch, also wenn das der Ansatz gewesen sein sollte von Scott Cooper, den ich als Regisseur sehr schätze, der einige richtig gute Filme von ihm mit Christian Bale gemacht hat, der aber auch dieses Crazy Heart gemacht hat, auch schon so ein Musical-Biopic, das eher so ein klassisches Biopic auch ist. Wenn das der Ansatz gewesen sein soll, dann ist es tatsächlich sehr gut wiedergegeben, wie sich Depression auch anfühlt. Gegen Ende wird es sehr viel deutlicher, was dann auch in der Figur von Bruce Springsteen schlummert. Was ich dabei aber gemerkt habe, ist, dass der Film auf einer anderen Ebene mich dann mehr gecatcht hat, weil du sagtest gerade, dass die Musik dir nicht so wichtig gewesen ist. Für mich total. Für mich hat er nochmal eine ganz besondere Verbindung gehabt, weil ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis mit meinem Vater gehabt, aber mein Vater war großer Bruce Springsteen-Fan. Mhm. Und ich erinnere mich, dass Bruce Springsteen bei uns zu Hause viel lief. Ich erinnere mich, ich bin damals 1993, 94, ich weiß nicht mehr genau, wann Philadelphia rauskam, aber da hat er ja den grandiosen Streets of Philadelphia gesungen und das war ein Song, den ich immer rauf und runter, ich glaube, ich einer der traurigsten Songs, die ich je gehört habe. Und der sitzt mir noch so richtig in den Knochen. Und dadurch war das eine richtig unangenehme, muss ich sagen, Katapultierung in meine Jugend, in auch viele Dinge, die bei mir dann auch abgegangen sind und wo ich total auch dann eine Verbindung gefunden habe. Auch so dieses Gefühl von Menschen zu finden, die dich eigentlich lieben wollen, die in deinem Leben sein wollen, die man aber wegstößt, weil man es nicht anders gelernt hat und weil man ja in sich einfach so eine, ja, Unruhe, Leere spürt. Auch das, so geht's Bruce Springsteen. Und ich bin da völlig aufgeweicht rausgekommen und habe dann am Ende diesen Bogen schlagen können. Der Film wurde für mich immer stärker. Und was ich total toll fand, dass ich dabei gemerkt habe, hier geht's auch noch um Musik. Aber du wolltest gerade was sagen, auf die Musik komme ich dann gleich einfach mal zu sprechen.
Ich bin über eine Sache so gestolpert und weiß selbst noch nicht, wie ich darüber denke, aber vielleicht stelle ich dir nochmal einen Raum. Dieses Menschen nicht an sich ranlassen, weil man es nicht anders gelernt hat. Ich frage mich, ob das ein wirklich nicht anders gelernt ist oder ob das etwas ist, von dem man glaubt, dass es einen beschützen würde, weil man mit sich selbst gar nicht so richtig weiß, wo man steht. Es ist vielleicht noch viel schwieriger, eine Position gegenüber anderen, sowohl die in seinem eigenen Leben stattfinden zu lassen, als auch, was bin ich eigentlich für die? Ich finde dieses, das, weil man es nicht anders gelernt hat, da bin ich drüber gestolpert und habe drüber nachgedacht.
Naja,
ob man aktiv lernt, Menschen aus dem Leben rauszunehmen oder nicht zuzulassen, oder ob man einfach aufgrund von Erfahrung auch misstraut, dass Menschen einem vielleicht was Gutes wollen, weil es bisher vielleicht nie gut lief. Also ich glaube, da gibt es viele, und es ist speziell auf diesen Film gemünzt, ergibt sich für mich nicht so richtig, warum er Menschen, er lässt ja auch Menschen in sein Leben. Also dort ist es so ein bisschen schwer zu greifen.
Genau. Er ist da anders, definitiv nochmal, weil er, ne, sein Manager zum Beispiel, mit dem scheint er eine sehr gute Verbindung zu haben. Vielleicht hat er die im echten Leben nicht gehabt. Vielleicht war die auch nochmal ambivalenter. In dem Film wird es aber so dargestellt, dass so der große Halt gewesen ist. Vielleicht ist es auch nur bei Liebesbeziehungen so gewesen, gerade weil, das muss man hier auch dazu sagen, die Frau, in der er sich dann verliebt, die hat ein Kind. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ein Gedanke, den ich mein Leben lang hatte, war, möchte ich eigentlich Kinder haben, weil was ist, wenn ich ein schlechter Vater bin? Und diese Angst hat mich quasi daran gehindert. Ich habe eine Zeit lang sogar gesagt, ich will keine Kinder. Das will ich lieber nicht haben. Aus Selbstschutz, weil man denkt, so, man verbockt's, ne? Und dann merkt man irgendwann, die Eltern und die Erfahrungen von damals sind schon lange weg. Und es ist gar niemand mehr da, der dich dazu ringen könnte, Dinge falsch zu machen. Du bist es dann selbst. Und das ist was, was man dann überwinden muss, ne, wenn man diesen nächsten Schritt gehen will. Und das ist eine schöne Reise, die man auch an Bruce Springsteen in diesem Film sehen kann. Es ist also ein sehr, ich dachte die ganze Zeit so, der Film erzählt mir zu wenig über den Charakter und dann ganz am Ende kriegt er den Bogen noch. Und ich dachte so, oh, das ist cool. Und darüber hinaus macht er etwas, das wollte ich gerade schon sagen, er erzählt über Musik, wie ich das so selten in Musical-Biopics gesehen habe. Ich habe vorher ein Beispiel auf dem Weg hierher dir genannt. In Bohemian Rhapsody gibt es so eine Szene. Bohemian Rhapsody ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Und in Bohemian Rhapsody sitzt dann Rami Malek da und grübelt so kurz nach. Und dann sagt er kurz in so an der Kamera vorbei, ah, ja, das ist eine gute Idee. Und dann Schnitt in der nächsten Sequenz nehmen sie dann Bohemian Rhapsody schon auf. Und ich
aber
weiß noch,
vielleicht war es so.
Ja, mag ja sein. Nein, aber also selbst wenn es so gewesen sein sollte, was ich... Ne, weil Bohemian Rhapsody ist ja nicht irgendwie nur ein Song. Bohemian Rhapsody ist ja eine halbe Oper mit ganz vielen Elementen, mit Hochs und Tiefs und mit schnellen Parts. Und
wie drei Lieder, drei verschiedene
Stile. Ja, genau, drei. Und da hat Freddie Mercury nicht da gesessen und dachte, oh... Das ist ja immer eine gute Idee, sondern es muss ja auch eine Diskussion mit den Bandmembern gegeben haben zum Beispiel. Und das macht dieser Film hier ganz, ganz anders. Es geht hauptsächlich eben um dieses Album Nebraska und wer das nicht kennt, das ist ein sehr persönliches Album gewesen. Das hat er in so einem Raum aufgenommen, ganz alleine für sich, so auch mit nicht mit professionellem Equipment. Und das stieß dann auch bei den Musikproduzenten um ihn herum auf Gegenwehr, weil sie gesagt haben, es ist jetzt aber keine hochwertige Produktion, das können wir doch eigentlich nicht anbieten. Und er hätte am liebsten dieses Tape, was er da in seinem Wohnzimmer aufgenommen hat, hätte er so veröffentlicht. Und diese Kommunikation da herum und wie das auch technisch aufgearbeitet wird. Also man sieht hier technische Abläufe, wie Musik passiert. Man sieht ihm beim Schreiben zu. Man sieht, wie er die Inspiration für dieses Album bekommt. Man reist mit ihm in den Gedanken in die Vergangenheit. Er guckt Filme, holt sich da Inspiration. Und daraus entsteht dann ganz langsam über den Verlauf dieses Films ein Musikalbum. Und ganz nebenbei schreibt er auch noch Born in the USA, was einfach der krasseste Knaller ist, den der Mann je gemacht hat. Und ich fand das fantastisch. Ich fand den richtig, richtig berührend. Ich fand den musikalisch sehr erfüllend, dazu zu gucken. Ich gehe damit, der war am Anfang war der schwer reinzukommen, aber am Ende dachte ich, es hat sich gelohnt durchzuhalten und das würde ich euch auch wünschen. Also wenn ihr nur annähernd was mit Bruce Springsteen anfangen könnt, dann versucht es mal. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Film auf mich ganz anders wirkt. Ne, bei dir, du bist...
Ich war bei The Whale ja so gepackt.
Genau. Persönlich. Weil eben diese persönlichen Komponenten häufig eine Rolle spielen bei Filmen, werdet ihr diesen Film anders erleben. Aber ich gebe trotzdem, in meinem Fall werde ich wahrscheinlich 4 Sterne geben. Wegen dem Anfang, weil es noch mal hätte anders gelöst werden können. Aber der ist groß gespielt und er erfüllt wirklich mal dieses Versprechen, wir sind ein Musical-Biopic.
Ich finde besonders schön, dass er sich diesem Thema Depression so ehrlich nähert, wie sie in den meisten Fällen sich anfühlt. Ich erinnere mich gar nicht an einen anderen Film, der so gut beschreibt, dass es sich so anfühlt. So oft hast du immer diesen Suizidgedanken, der immer gleich nachgereicht wird, dass jemand sich gleich umbringen möchte. Aber so ist das ja gar nicht.
Ja,
das mal so ein bisschen zu zeigen, finde ich wirklich gelungen, weil das auch so Sinn ergibt, warum er flieht und auch örtlich sich immer wegbegibt, ne? Und auch an bestimmten Punkten keine Touren machen will. Umso schöner ist es, wenn man das begreift. Ne? Und gerade bei sowas, da muss man sagen, es gibt ganz praktische Tipps und dann gibt es welche, da musst du reden. Also es gibt einfach Dinge, es tut gut rauszugehen, es tut gut.
Ja, ja. Es gibt so ein Gespräch in so einem Diner da mit seiner Liebsten und da wollte ich die ganze Zeit, ich wäre am liebsten durch die Leinwand gesprungen und wollte ihn packen, weil ich war selber an dem Punkt. Ganz häufig in meinem Leben. Ich habe nie bis zu meiner Ehe jetzt nie eine funktionierende Beziehung führen können. Und mit dem Wissen von heute wollte ich ihn am liebsten anschreien und sagen so, nein, Mann, das, was sie dir sagt, ist komplett richtig. Hör da drauf. Und später im Film gibt's dann so eine Erkenntnisszene und die war auch wieder so, ich dachte so, ja, komm klar. Und
aber wenn du es nicht fühlst.
Wenn du es nicht fühlst, wenn du, nee, du brauchst den Moment, wo der Switch kommt und der kommt halt leider wirklich oft nur mit Hilfe von außen. Das ist auch ein...
Mit Hilfe von außen, von innen.
Das ist auch was der Film sagt. Genau, es muss aus dir herauskommen und dann gibt es Leute, die dir die Hand reichen, gerne auch professionelle Hilfe. Und auch das macht der Film klar. Es ist also so ein Musical-Biopic, was auf der einen Seite über Depression erzählt und auf der anderen Seite über einen tollen Musiker, aber vor allen Dingen auch über Musik und das Musikmachen. Das fand ich, ich fand den mega. Ich fand ihn richtig gut. Der wirkt jetzt auch noch nach und ich merke, ich rede darüber und ich habe wieder ein Kloß im Hals. Das ist ein sehr persönlicher Film für mich.
Sei nochmal an der Stelle wirklich, wir haben gerade schon daran gesagt, professionelle Hilfe, nicht Freunde, nicht Familie. Das ist extrem wichtig, wenn man sich da so einem Kern
Das würde ich nicht ausschließen, weil ich finde, der erste Schritt sollte auf jeden Fall zu Menschen sein, denen du vertraust. Bei einer professionellen Hilfe vertraust du im Zweifelsfall erstmal noch nicht. Aber Leute eine Hand auszustrecken und dann, dass dir diese Leute dann sagen, ey komm, mach das mal.
Da gehe ich mit.
Ich glaube, so läuft's in der Regel oder kann es auch laufen.
Da gehe ich mit. Ich will noch 2 Sachen ergänzen zu dem Film, weil wir haben über Jeremy Strong und Jeremy Allen White geredet. Paul Walter Hauser, wie immer gut, spielt zu seinem musikalischen Kumpan, der ihm beim Produzieren hilft. Und der Vater wird von Stephen Graham gespielt. Auch einer, der zum Glück jetzt einen Emmy für Adolescence bekommen hat und auch für seine Arbeit an der Serie, finde ich, auch viel zu unterschätzt ist. Also wir haben ja ein Konglomerat der unterbewerteten Nebendarsteller, wie ich finde, in dem Springsteen-Film. Ab heute im Kino.
Ganz kurz, das müssen wir nochmal recherchieren. Das haben wir jetzt nicht machen können. Ich bin mir unsicher gewesen, ob der selber gesungen hat. Falls ja, Megaleistung. Falls nein, Megaleistung von Bruce Springsteen.
Ich meine, ich hatte das mal in den Film-News, dass er lange in Vorbereitung ist.
Ja.
Und ich habe sofort hier als Trivia auf IMDb, Jeremy Allen White plays harmonica and sings throughout the movie.
Also auch Born in the USA? Weil der klingt ja, das
ich,
ist...
Ich denke ja.
Toll, also richtig tolle Leistung.
Ja, wenn nicht, wird man uns korrigieren. Das ist das Erste, was ich hier als Trivia gefunden habe. Ich habe das vor Ewigkeiten schon mal als Recherche gehabt, dass er monatelang versucht hat, um irgendwie da ranzukommen, an diese Performance so ähnlich zu sein. So, diese Woche ist es so, wir haben keine so spannenden Trailer, über die wir noch, oder Nachrichten, über die wir reden wollten, aber...
Und wir haben auch kein Extra-Thema für euch.
Ihr habt uns aber zugeschüttet... Und wir müssen sagen, wir müssen ja gleich ins Kino, aber das bisschen Zeit wollen wir uns noch nehmen, um dann endlich mal anzufangen mit Letterboxd-Profilen, die wir roasten können, toll finden, mies finden, uns drüber lustig machen, natürlich auf respektvolle Art und Weise, weil das Tolle ist, wenn ihr Letterboxd-Profile habt und Filme lockt, dann liebt ihr Filme oder auch Serien und setzt euch damit voll auseinander und rankt die. Und der allererste war Tobias Bauer. Der hat uns als allererstes ein Profil geschickt.
Ja.
Du, hast du das irgendwo? Nein.
Ich hätte jetzt gesagt, du drehst einfach den Laptop ein.
Ich drehe meinen Laptop, alles klar.
Dann können wir es uns mal gemeinsam angucken.
Da, hier, kannst du Dinge sehen? Hier, klick, wo du willst.
Tobias Bauer. Ja, ich sehe hier direkt schon, das ist so wild durcheinander gemixt. Wir sehen hier vier Filme. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Dune, Der wilde Roboter und Monster.
Es ist so, wenn du dich auf einer Dating-Plattform bewerben willst, weißt du, dass für jeden was dabei ist.
Genau, genau. Ich bin, ich gehe gerne ins Theater, aber ich wäre auch dabei, ein Fußballspiel mir anzugucken.
Ja, wir können ruhig zum Polo, aber auch zum Wrestling.
Ja, also Tobias ist sich sicher, wenn man hier raufgeht, dass die Leute, die sollen sehen, dass er ein bisschen Ahnung hat. Aber ich muss sagen, vier Sterne für One Battle After Another ist natürlich ist genau
ein
einer
drunter,
zu wenig.
Ne? Talentierte Mr. F, da hat er durchgehalten, dem drei Sterne zu geben.
Geh mal auf Diary, ich möchte mal sehen, was Tobias so eigentlich so guckt.
Was er so guckt.
Ja, also auch hier, Return to
Nicht
Soul.
Nicht viel. Vier Filme bisher im Oktober.
Oh, drei im September.
Muss man ja mal sagen. Drei im September.
Aber was man sehen kann, er guckt gerne mal auch nach Südkorea rüber. Hier Memories of Murder von Bong Joon-ho. Hat er 3,5 Sterne.
Er hat mit uns den Klassiker mitgeguckt. Butch Cassidy
and the
Sundance Kid.
Ja.
Ja, hat er da mitgenommen. Weapons liebt er.
Ja,
das war schon mal schon nicht.
Bringer Backmarker auch. Also er scheint so ein bisschen Horror zu gucken, aber der eigentliche Horror ist ja, dass er sich der Schuh des Manitou im Kino dann angeguckt hat.
Guck mal, was er deinem geliebten Alien nur gegeben hat. Nur vier Sterne.
Vier Sterne, Tobias, Mann. Also wenn du wirklich, wenn das hier so ein bisschen auch deine Dating-Plattform sein soll,
genauso
dann läuft es da
F1.
Ja nicht. Genauso gut wie F1. Na gut, dass du den Fehler dürfen wir nicht machen, weil Vergleiche dir das natürlich schlecht.
28 Days Later, 3 Sterne, finde ich ein bisschen hart. Dafür fand ich den zu gut. Vor allem, da wird sich das erst noch zeigen, nach dem nächsten Film, wie gut der wirklich ist.
Und aber Tobias ist einer, der fühlt. Das merke ich schon. Hier ist nämlich immer mal auch so, hier ist plötzlich Ozeane von David Attenborough.
Das ist auch gut, habe ich darüber geredet.
Ja, du musst ja auch
gut.
Alles gucken, aber
ich muss nicht alles
Tobias,
gucken, aber ist gut.
Tobias muss ja nicht alles gucken und er guckt halt F1, Predator, hier Drachenzähne leicht gemacht, aber dann auch
der mag die Ugly Stepsister nicht besonders, findet er gerade so okay mit 3 Sternen. Naja gut, haben wir mal bei Tobias reingeschaut.
Ist aber ein guter also wir sollen ja roasten, ist aber eigentlich ein guter Filmgeschmack, aber überlegt dir
wir
das
gehen
mit
jetzt auch wirklich völlig unbevorteilt rein. Wir sehen die Startseiten und reagieren dann darauf.
Ja.
Ja? Das ist ein eigener Channel, David. Das ist ein eigener Twitch-Channel.
Was geben wir Tobias Filmgeschmack für eine Sternewertung?
Ich würde ein bisschen überdurchschnittlich.
Ich finde 3,5
Sterne. Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Emma. Wenn ihr Emma-Matratzen noch nicht kennen solltet, dann lernt ihr sie jetzt kennen. Denn Schlaf ist so essentiell und betrifft jeden von uns. Wie siehst du das denn, David?
Guter Schlaf ist richtig wichtig.
Ich persönlich habe vor kurzem erst ein ungefähr 600 Seiten dickes Buch nur zum Thema Schlaf gelesen. Und es ist so erkenntnisreich, wie essentiell Schlaf für uns ist, was er mit unserer Gesundheit macht, mit unserem Wohlbefinden, aber auch mit unserer Ausstrahlung, Konzentrationsfähigkeit und so vielem, was dazugehört, bis hin zum Stoffwechsel. Und deswegen ist eine gute Matratze und sich in seinem Bett wohlzufühlen ultra wichtig. Denn fast ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett, schlafend, liegend, erholend. Und da kommt Emma Matratzen ins Spiel. Bis zu 50% Rabatt gibt es aktuell, denn die haben im Grunde schon den Black Month ausgerufen. Und wenn ihr euch eine Matratze bestellt, dann könnt ihr bis zu 100 Nächte risikofrei probeschlafen. 10 Jahre Garantie gibt es auf dem Matratzenkern und für alle gängigen Körper- und Schlaftypen sind diese geeignet. Die Bezüge dabei sind auch noch waschbar und abnehmbar. Und ihr bekommt auch noch Topper, Kopfkissen oder Bettwäsche bei Emma. Und wir zu Hause Hause schlafen seit einigen Jahren auf einer Emma-Matratze und das richtig gut. Darauf möchte ich nicht mehr verzichten. Und wenn ihr sagt, oh, das wollt ihr mal ausprobieren, haben wir auch hier natürlich einen Code für euch. Nämlich mit dem Code Pech und Schwafel bekommt ihr ohnehin nochmal 5% on top auf die laufende Black Month Aktion und dabei ganz viel Spaß beim Ausprobieren und gut schlafen zu Hause. Danke an Emma und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. So, Ennis. Ennis hat es auch rumgeschickt.
BDR,
Ennis, ich sehe schon.
21
Little
Jahre
Miss Sunshine,
alt.
La La Land, Inception, Ocean's 11. Wir verstehen uns. Kann ich mit leben. David muss mindestens zweimal brechen bei dieser Liste, aber eher dreimal.
Aber das ist doch auch wieder so. Das ist doch so, vorne hast du Gefühl und Familiendrama und dann Inception mit Träumen, die sich ineinander verwickeln und Ocean's 11. Naja,
Ennis
gut.
Ennis ist halt der 21. Ist 21.
21. Mit 21 lässt man sich auch noch so einfach von Dingen einlullen. Also guck doch mal hier, Cabin in the Woods, ja. 4 Sterne, Tucker and Dale versus Evil, 4,5
Sterne. Aber der ist auch nicht schlecht. Okay, lass mal ganz kurz, pass auf, wir gehen mal in sein Diary rein. Ich will wissen, wie viel die Leute...
Ennis, du bist einer von denen, die alles gut finden, oder? Guck, schau mal hier, Cabin in the Woods, 4 Sterne, American Werewolf, 4 Sterne.
Warte, wir gucken, wann er mal einen Film schlechter als 3 Sterne jeweils bewertet hat.
Oh, ja, Superman.
Wo hast du gesehen?
Hier ist Superman, nee, hat 3 Sterne.
Schlechter als 3. Hat irgendwas 2,5 Sterne oder drunter?
Okay, wir sind im Juni.
Seite 1 musste man schon mal runter.
Oh,
da.
Im Juni.
The Final Destination.
Was war denn
Different? Ist das der irgendwie
der letzte,
2019?
Ich glaube, der 5. Teil.
Ja, müsste ja dann sein, weil... Ach, den hat er als Vorbereitung geguckt, weil er dann nämlich 3 Tage später Bloodlines
geschaut
hat.
Ah, aber ansonsten...
Ach, nee, guck mal, er hat alles. Er hat auch Teil 3, 2 und 1. Er hat einen Run gemacht und das ist für ihn der schlechteste Teil, der 5. der ganzen Reihe.
Also Ennis ist auf jeden Fall einer, der, wenn er sich einen Film anguckt, der sich dann halt gleich die ganze Filmhistorie noch mit anschaut. Ennis, das ist Commitment, aber dabei dann alles gut zu finden...
Guck mal, wir haben mal Catherine Bigelow letzte Woche gesprochen. Ennis hat im Juni Point Break gesehen.
Aber 4,5 Sterne.
4,5
Guck mal,
Sterne.
Und da ist er dir einen voraus. Du hast
ja
nämlich immer noch nicht Gefährliche Brandung geschaut.
Was gibt's denn hier so? AKA Charlie, wer ist das? Ein Carlitos Way.
Guck mal hier, am 24. hat er One Battle After Another geguckt und dann 4 Tage später hat er gesagt, er guckt nochmal und gibt aber gleich
Stern.
Noch ein Herz.
Der ist so gut. Hat er wirklich zweimal geguckt und zweimal gelockt? Ich wusste gar nicht, dass man zweimal locken kann.
Kann man, ja. Dann ist
wenn ich auf Reviews gehe, würde man sehen, ob er Reviews schreibt?
Ja, schreibt.
Ach, er schreibt richtig und auf Englisch.
Warte mal, lesen wir hier. The Cabin in the Woods. It's the Truman Show. But as a horror slasher, fucking brilliant, nothing else to say. Also da würde ich jetzt aber schon ein bisschen erwarten, dass du noch ein bisschen mehr sagst.
Bei seinem ersten Mal, One Battle of Another, hat er geschrieben, Hollywood, take notes, you gotta do it like PTA. Also Paul Thomas Anderson. Beim zweiten Mal hat er geschrieben, A Revolution for Cinema.
Ja.
Ja, da hat er dann zwei. Hier, den Swipe, den hast du nicht gesehen mit ihm.
Ich finde ja geil, wenn Leute sich die Zeit nehmen, Reviews zu schreiben.
Ja, ich habe das ja am Anfang auch gemacht und jetzt habe ich irgendwie keine Zeit mehr.
Ja, Zeit hat doch keiner dafür. Aber das spricht auch nochmal für Filmliebe. Oh, er hat sogar schon Eddington gesehen.
Ja, dann das gemacht. Da muss er bei der Presse sein, oder?
Vielleicht. Aber mit 21? Vielleicht ist er Schülerzeitung
oder
so. Guck
mal, das ist aber süß. I guess I'll see you in the movies.
I guess I'll see you in the movies.
Als Besprechung. Finde ich nicht uninteressant. Also für 21, da geht noch... Also da überleg mal.
Ennis, willst du ihn jetzt followen? Du bist gerade über sein Follow rübergegangen.
Ach so.
Na
nee,
komm,
ja?
Drück doch mal.
Follow Ennis.
Komm, Ennis.
Das ist der Erste, dem ich follow, glaube ich.
Ennis, dir wird gefollowt.
Zum Beispiel auf mein eigenes Profil, wo sehe ich, in wem ich follow? Following to... Ah, David. Ich folge nur David
Ennis. Sehr gut. Okay,
Ennis,
wir gehen zum nächsten rüber. Wir haben jetzt mal eine Frau.
Ja, wir haben also 3 Profile zum Test jetzt mal rausgenommen. Ich wusste nicht, wie schnell es geht. Und zwar Kati NTV hat keinen so einen schönen Vorstellungstext.
Ich glaube, musst du da nicht ein bestimmtes Profil haben?
Weiß ich
Und du
nicht.
Musst sie auch eingegeben haben. Aber wir haben hier jetzt nur die Übersicht über ihre letzten Filme. Und das ist Dr. No.
Nee, ich bin auch auf ihrem Profil bei anderen. Sie hat vielleicht keine Lieblingsmovies angegeben.
Ja, es kann sein. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du kannst erst mit der Pro-Stufe oder der Bäcker-Stufe.
Die habe ich geschenkt bekommen von Followern. Man kann die geschenkt bekommen und dann
Könnte
man mal so ein Jahr oder 2 Jahre geschenkt.
Und ich glaube dann erst, ne, du kriegst dir dann, du hast oben so einen Header, das habe ich ja. Ich habe mir das teuerste Abo bei Letterboxd geholt.
Was habe ich denn? Weiß nicht, was ich bin. Was habe ich hier?
Hast du 4 Filme eingegeben eigentlich?
Nee.
Mann,
wo sehe ich denn, was für einen Status ich habe?
Geh auf Profil.
Ja. Und dann?
Da favorite, don't forget to select your favorite films, Robert. Vielleicht machst du das auch mal, damit Leute dich roasten können.
So gut. Hier, ich bin Pro. Gibt's höher?
Ich glaube nicht. Ich bin auch, glaube ich, Pro.
Na, siehst du?
Ja.
Wieder was gelernt.
Gehen wir mal zurück zu Katja.
Ja?
Wie macht man das nochmal?
So.
Ja, da können wir, jetzt haben wir, sehen wir nur, sie hat sich zuletzt The Woman in Cabin 10 angeguckt. Findest du, glaube ich, ein bisschen besser als du, ne?
Ja, den mochte ich nicht so gerne. Und ich gehe mal in die Diary rein, damit wir das mal ein bisschen sehen. Oh, die gönnt aber auch ein bisschen ältere Filme. Catching Fire guckt sie sich an. Dr. No, Alice im Wunderland, The Hunger Games. Warum ist sie jetzt auf Hunger Games gerade drauf? Das ist, weil so Herbst ist. Kennst du das? Im Herbst gucken die Leute diese Filme oder Twilight-Filme. Mhm. Es gibt da so ganze Franchises, die wieder laufen.
Ja, aber das ist so, Katja, bei dir ist das so ein bisschen wahllos, ne? Ich kann mir vorstellen, sie sitzt abends da und es wird wahrscheinlich geleitet so von den Streamern, von dem, was die so anbieten, weil du hast hier James Bond, Hunger Games, dann Alice in Wunderland von 2010, dann Kingdom, dann Saw 2.
Warum sind die denn so schlecht? Das war doch auch der Übererfolg, oder? Der erste Alice in Wunderland hat über 1 Milliarde Dollar eingespielt.
Ja, aber den finde ich auch nur so 2,5. Da Saw hat Katja 2. recht.
Man könnte meinen, sie hätte vorher irgendwo Chabos gesehen. Ich habe versucht rauszufinden, ob sie Chabos gesehen hat. Ja. Guck mal, Adolescence, 5 Sterne.
Aber guck mal, schau mal, sie lässt sich führen, nämlich von, man sieht hier nämlich Brick, Adolescence, ja. K-Pop Demon Hunters. Also das ist jemand mit einem Netflix-Abo, die einfach so die schönen, was sagt mir hier die Top 10? Ah, auf dem
Aber hier bist du stolz auf sie, guck mal.
Karate Kid Teil 2 kriegt 4 Sterne.
Ja, aber sie hat auch Karate Kid 2 einfach mal geschaut im Juni.
Ja.
Es war gutes Wetter, sie hat rausgehen können, sie sagt, nee.
Und sie hat Best of the Best, geh mal auf Best of the Best.
Der da, ja.
Ja, was ist mit dem? Das ist Karate Tiger, wird in Deutschland als Karate Tiger 4 ver... Oh, da hat sie auch eine Review geschrieben zu.
Teil 3 von Ich gucke mit Kind 2, meine liebsten 80er. Ach, sie guckt mit den Kindern ihre 80er-Filme.
Und dann guckt sie so einen brutalen Karatefilm, weil Best of the Best wird in Deutschland als Karate Tiger 4 vermarktet und ist so ein Turnierfilm.
Guck mal, Kind 2 hat direkt mit Kennerblick bemerkt, der fängt ja auch so langweilig an.
Ja. Ja, und dann, ja, ey, das Kind vielleicht einfach, vielleicht ist es...
Das hat meine, was ist denn das? Ich sag immer, Schwiegertante hat mit ihrem Sohn so eine Regel, die darf sich 5 oder 10 Kinofilme aussuchen, die er mit ihr gucken muss. Und so Mania 2 wird jetzt der letzte. Sehr später auch einführen, dass ich so quasi Filme habe, der muss mitgeguckt werden.
Ja.
Egal, was man will.
Egal, Kind 2 hat konsequent zu den Koreanern gehalten. Ich als neugeborenes K-Pop-Fangirl fast auch ein bisschen. Und ach Mensch, es war halt wieder toll und ein Wettbewerbsfilm ist eh gut.
Guck, Best of the Best hat sie gesehen und danach, weil sie K-Pop jetzt interessiert, da
K-Pop,
oben,
K-Pop, das.
Den du immer noch nicht gesehen hast, dass du an diesem Phänomen einfach vorbeigeschritten bist, mir unbegreiflich.
Den hole ich Ende des Jahres noch nach. Also das ist hier
guck mal,
wirklich,
hier wirst du auch wieder stolz, ne?
Das, ja, over the top. Also das ist wirklich eine, komplett mit der Schrotflinte einmal ins Korn geschossen. Was gucken wir uns an? Aber offenbar... Das
guck mal, komm, wir machen Armdrücken, sagt das Kind. Da weiß ich doch glatt was viel Besseres. Wie fandest du den Film eigentlich? Urteil, Kind? Gut.
Also sie guckt die Filme mit den Kindern. Das ja. ist aber auch interessant, die Filmauswahl vom Kleinsten bestimmen zu lassen.
Aber den hat sie nicht geguckt. Sie guckt nur die 80er mit den Kindern. Guck mal, Get Out hat sie alleine gesehen. Sie guckt nur die 80er. Hier hatte sie ihre Jordan Peele-Phase. Wir, Get Out, hat sie noch irgendwo Nope?
Fear
Nope
Street
verpasst?
Hat sie dazwischen noch geworfen.
Hat sie Nope irgendwo?
Oh, und A Simple Favor 3,5 Sterne zu geben. Katja.
Oh, Katja macht mich aber stolz. Nee, hier, Mufasa 1,5 Sterne. Bam. Ja. Da liebt jemand König der Löwen und kann sie, und Blink Twice dafür so gut.
4,5.
Finde ich anständig. Ich bin mir so der, ich irgendwie,
da gebe ich, also,
ich fangirle.
Wir geben, also ich muss sagen, so, das ist schon ein wilder Mix, aber ich sage, kriegt von mir auch eine 3,5, weil sie Best of the Best mit den Kindern guckt. Ja. Ist ja, wie geil ist das denn?
Ich hatte jetzt ein paar Mal Katja gesagt. Wir wissen eigentlich nur Kati NTV. Könnte auch Katharina sein oder.
Achso, ich dachte, Katja.
Ja, achso, nee, Kati NTV.
Ah.
Oder Katja, nee, ich glaube, es ist Katja NTV.
Okay.
So, haben wir es mal getestet. Wie findet ihr diese Rubrik? Könnte man eigentlich, wie viele Profile könnte man machen? 5 könnte man machen.
Ja,
man
bestimmt.
Aber ist ganz nett.
Schickt uns, also wir haben jetzt schon eine ganze Menge bekommen.
Ja.
Wir machen das auf jeden Fall in den nächsten Wochen immer mal wieder. Also bleibt dran. Wir haben jetzt, wie gesagt, eine ganze Liste von Profilen von euch. Gestaltet die gerne auch, ja. Ihr wisst jetzt, es kann jeden Moment soweit sein, wir gucken rein. Das heißt, wenn ihr Mist guckt und den auch scheiße bewertet, den Film, dann werden wir das hier sofort sehen und werden euch vor der gesamten Weltöffentlichkeit vorführen. Kein Druck.
Kati noch, The Day of the Jackal, 5 Sterne. Hab auch gesagt, die Serie kann was. Mit Eddie Redmayne. Na gut,
nee,
für
was
diese
ist da?
Woche.
Ich nehme das mit den 3,5 Sternen zurück.
So, für diese Woche haben wir es. Nächste Woche werden wir dann unter anderem über sowas wie, ey, da kommt K-Pop Demon Hunters im Kino. Da kannst du es eigentlich nachholen. Die kriegen Deutschland-Release nächste Woche.
Nein.
Das wär's mal. Wir werden über Dracula reden, über Bogonia und gucken, was noch so kommt. Bis dahin, danke wieder fürs Dabeisein und
tschüss.